Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Bilderbücher sind das Thema dieser Sendung und zwar ganz verschiedene. Um Tabus in Bilderbüchern geht es gegen Ende dieser Bücher für junge Leser. Davor erfahren wir etwas über die Bedeutung von chinesischen Mondkuchen. Zuerst aber eine intelligente und anschauliche Form der Kunstpädagogik. Das Buch dazu beginnt mit dem Satz: Für einen Museumsbesuch braucht man drei Dinge. Erstens die richtigen Schuhe, zweitens gute Augen und drittens genug Zeit. Man merkt gleich, die Frau, die das sagt, die versteht was von Museumsbesuchen. Die Frau ist die titelgebende Oma in Nikolaus Heidelbachs neuem Buch »Alma und Oma im Museum«. Der Illustrator Nikolaus Heidelbach ist Kölner und so wundert es nicht, dass der Museumsbesuch, um den es in diesem Bilderbuch mit eigenen Texten von Heidelbach geht, dass der im Kölner Wallraf-Richartz-Museum stattfindet. Frage an den Deutschlandfunk-Kunstkritiker Stefan Koldehoff. Zuerst kommt einem da der Verdacht, dass das Buch eine gelungene PR-Aktion eines Kölner Museums sein könnte, so nach dem Motto: Lassen wir doch mal das Buch eines berühmten Illustrators bei uns spielen. Wissen Sie, wie es zu dem Buch kam?
Ich fände es gar nicht schlimm, wenn das eine PR-Idee wäre, denn sie ist sehr, sehr gut umgesetzt und ich finde, jedes Museum ist auch eines solchen PR-Besuchs wert, gerade das Wallraf-Richartz-Museum. Nein, die Idee kam tatsächlich wohl von Nikolaus Heidelbach selbst. Er hat sich dann allerdings während des Schreibprozesses und auch des gestalterischen Prozesses immer wieder mit Roland Krischel, dem zuständigen Kurator für alte Meister am Wallraf-Richartz-Museum, getroffen, ausgetauscht und so ist es dann letztlich eine Art von Kooperation, aber natürlich würde jeder Künstler für sich in Anspruch nehmen, absolute Autonomie gehabt zu haben.
Die nächste Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist: Wie kommen eigentlich die Bilder ins Buch? Denn ein Großteil der Bilder machen Abbildungen aus dem Museum aus. Sie sagen alte Meister. Die hat Nikolaus Heidelbach ja wohl kaum nachgemalt, aber sie passen perfekt in seine Bilder. Wie hat er das gemacht?
Also man würde es ihm ja sogar fast zutrauen. Und ich habe auch erst ein bisschen gucken müssen. Es ist so perfekt integriert in seine Zeichnungen. Habe dann aber doch nochmal nachgefragt und es steht auch im Impressum. Es sind tatsächlich fotografische Vorlagen aus dem Rheinischen Bildarchiv, die dann wohl der Sohn am Computer perspektivisch so angepasst hat, dass sie auch in Museumsgänge, an Wände, in Rahmen und so weiter passen. Also eine fast perfekte optische Täuschung.
Oma, die Titelgebende, schickt ja dann Alma ausgerechnet zu den alten Meistern in die Mittelalterabteilung. Da gibt's jetzt natürlich allerlei Grausamkeiten, Teufel, Kreuzigungen, Weltende. Das ist kunsthistorisch starker Tobak für ab Sechsjährige, an die sich das Buch wendet, oder?
Das stimmt, aber die Bilder sind nun mal so und das waren Themen. Also man darf nicht vergessen, die Kirche war der große Auftraggeber in jener Zeit. Nicht private Sammler oder Museen, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da ging es natürlich um biblische Themen, da ging es um moralische, moralisierende Themen. Da dienten Bilder der Erziehung derjenigen, die sie in Kirchen oder wo auch immer sehen konnten. Und da musste man natürlich mit dem Teufel operieren und da musste man mit den armen Seelen, die gequält und gefoltert wurden, arbeiten, um ein bestimmtes religiöses Ziel auch zu erreichen. Aber keine Angst, es tropft kein Blut aus den Seiten dieses Buches, wenn man umblättert. Das ist sehr dezent gemacht. Auf einem Bild beispielsweise sprechen die beiden, Oma und das Kind, nur über so ein Bild. Und das ist zwar auch zu sehen, aber es steht eine Menschengruppe davor, sodass man eigentlich nur aus dem Gespräch entnimmt, was da ist. Und die Oma erklärt dann eigentlich im Text auch sehr schön, ja, es gab Menschen, die das damals für sinnvoll hielten, sowas abzubilden. Und da kann man natürlich als Leser des Jahres 2019 durchaus den Link in die Gegenwart auch bilden. Auch heute gibt es solche Abbildungen im Internet millionenfach. Und auch da gibt es wieder Leute, die aus anderen Gründen denken, es sei sinnvoll, sowas abzubilden. Also eigentlich hochaktuelle Gespräche, die da stattfinden.
Ja, diese Gespräche zwischen Oma und Alma, die finde ich wirklich bemerkenswert. Die haben so einen schnoddrig vertrauten Tonfall, die beiden. Aber da werden genau die Fragen thematisiert, die eben ein Kind hat, wenn es vor solchen Bildern steht. Wie hat Ihnen der Text gefallen?
Sehr gut, weil er sehr kompetent ist. Und da merkt man, glaube ich, dass auch der Kurator ein bisschen mitgeholfen hat bei der Textgestaltung oder jedenfalls die Informationen gegeben hat. Da wird also eine gar nicht unkomplizierte Geschichte wie die von Hiob, die auf einem Bild stattfindet, in einem sehr schönen kindgerechten Ton einfach nochmal beschrieben und auch immer am Bild festgemacht. Und das Ganze wird aber, damit es nicht zu trocken ist, so ein bisschen gebrochen durch Fragen dieses Kindes, dieser Alma. Muss man denn immer alles wissen, was auf einem Bild stattfindet? Und Oma antwortet dann, naja, die Kunsthistoriker sind schon der Meinung, das sollte man, aber muss man gar nicht. Oder ein anderer, Sie haben zu Eingang diesen wunderbaren Satz zitiert, den finden Sie sonst in keinem Kunstführer. dass gute Schuhe einfach ein grundlegender Hinweis sind, den man für einen gelungenen Museumsbesuch braucht. Ähnlich ist es mit dem Hinweis, den Oma gibt, in einem riesengroßen Bild, diese mittelalterlichen Bilder, das sind ja Panoramen, wo hier was passiert, da was passiert, das kann man gar nicht auf einmal alles erfassen. Und Oma gibt dann eben den guten Hinweis, such dir eine Sache aus, eine Geschichte, eine Figur, guck, was da passiert, schau, was im Umfeld ist und dann wirst du irgendwann das ganze Bild für dich entdecken. Das hat schon sehr hohes Niveau und ist trotzdem sehr, sehr gut verständlich.
Ja, es ist eine sehr schöne Schule des Sehens, habe ich auch so empfunden. Gerade weil sie auf diese Detailbetrachtungen kommen. Die Oma, die geht ja nicht mit Alma durchs Museum, so klingt es, wie wir bisher gesprochen haben. Nein, die verschwindet gleich zu Beginn des Rundgangs und schlüpft in die Bilder. Das ist eine lustige Idee und spricht dann von dort aus zu Alma. Die Kinder, die das Buch betrachten, die sollen in so einer Art Quiz die Oma in den Bildern suchen. Ist das mehr als nur eine lustige Idee?
Naja, sie sind damit natürlich auch gezwungen, genau das zu machen. Die Bilder sich sehr genau anzugucken, nach Details zu suchen, in dem Fall eben nach der Oma. Die übrigens gar nicht so einfach zu finden. Ist es Ihnen sofort bei allen Bildern gelungen?
Ich glaube, ich habe sie bis jetzt nicht alle gefunden.
Und damit hat es ja funktioniert. Damit funktioniert es ja, dass man sich nicht nur den Text durchliest, sondern auch die Bilder, die weit mehr als nur in Anführungsstrichen Illustrationen sind, sehr genau anzugucken. Habe ich einen sehr schönen Trick gefunden.
Haben Sie sie alle gefunden?
Nein, ich habe sie nicht alle gefunden. Ich muss allerdings auch gestehen, dass ich mich erstmal auf den Text konzentriert habe und die Bilder sicherlich ein zweites Mal noch genauer angucken werde.
Die Bilder kennen Sie ja auch. Die sind Ihnen als Kunstkritiker ja bestens vertraut. Am Ende kündigt die Oma an, nächstes Mal mit Alma in die Barockabteilung des Museums zu gehen. Das klingt so, als entstünde da gerade eine Buchreihe. Ist diese Idee und auch ihre Umsetzung, ist das eine Reihe wert?
Ich finde das sehr vernünftig, weil eben dieses Museum tatsächlich einen sehr breiten Range an Kunst hat. Im Barock werden sich die Motive verändern. Da geht es nicht mehr um Teufel und Hölle und blutige Geschichten und biblische Geschichten. Da wird es dann mehr um höfische Welten gehen. Auch sehr interessant zum Erzählen von Geschichten. Wenn ich zwei Wünsche äußern dürfte, ich fände es natürlich toll, wenn man noch näher an die Gegenwart ginge. Das Wallraf-Richartz-Museum hat auch eine fantastische Impressionistensammlung. Auch da gäbe es viel zu erzählen. Und für die erwachsenen Leser, die das Buch ja auch zur Kenntnis nehmen sollen, wäre es vielleicht noch schön zu erklären, welche Bilder es eigentlich sind und aus welchen Zeiten sie stammen, damit man dann für sich als erwachsener Leser auch einordnen kann, was war überhaupt möglich in der Zeit, unter welchen Bedingungen sind diese Bilder überhaupt entstanden.
Aber insgesamt sagen Sie eine absolute Buchempfehlung.
Wunderbar.
Das sagt Stefan Koldehoff über Nikolaus Heidelbachs Bilderbuch Alma und Oma im Museum. Es ist bei Belz und Gelberg erschienen. Altersempfehlung ab ungefähr 6 Jahren. Vom Kölner Wallraf-Richartz-Museum auf nach China. Dort wurde der Illustrator Shen Jianghong 1963 geboren. Er hat dort Kunst studiert. Seit 1987 lebt Shen in Paris. Seine Bilderbücher beschäftigen sich aber meist mit der Sagenwelt seiner Heimat. Oft erzählt er dramatische Geschichten von Kindern, die mit Angst und Einsamkeit zu kämpfen haben. So auch in seinem aktuellen Buch »Sohn des Himmels«. Darin geht es um einen Jungen, der ohne Mutter aufwächst, aber Shen Jianghong erzählt auch von Mondkuchen, mit denen die Chinesen die Schönheit des Herbstes feiern. Thomas Linden über Sohn des Himmels.
Noch interessanter als die Welt der Götter ist das Leben der Menschen. Warum kämen die Götter sonst so gerne auf die Erde hinab? Ähnlich wie in der europäischen Antike ging es auch im Sagenhimmel der Chinesen zu. Der große chinesische Illustrator Shen Jianghong erzählt in seinem neuen Buch von der Prinzessin Xiangzi, die einen verklärten Blick bekam, als sie aus dem Himmel auf das irdische Treiben schaute. Ohne ihren Vater, den Jadekaiser, um Erlaubnis zu bitten, steigt sie hinab zu den Menschen. Shen Jianghong zeigt sie uns in ihrer besonderen Schönheit, mit fließenden Gewändern, einem mächtigen schwarzen Haarschopf, Mandelaugen und feingliedrigen Händen. Etwas zu unternehmen, ohne zuvor den Segen der Eltern einzuholen, ist der erste Schritt zum Erwachsenwerden. Die Prinzessin begegnet einem jungen Mann, der verzweifelt um Hilfe für seine erkrankte Mutter bittet. Xiangzi gelingt es, die Mutter zu heilen. Danach kehrt sie nicht wieder in den Palast ihres Vaters zurück. Sie verliebt sich in den jungen Mann und ein Jahr später kommt ein kleiner Junge zur Welt. Im Moritz Verlag, seiner verlegerischen Heimat in Deutschland, hat Shen Jianghong seit 4 Jahren keinen Titel mehr veröffentlicht. Seine in China lebende Mutter war erkrankt. Ihr ist das neue Buch mit dem Titel »Sohn des Himmels« gewidmet. Schon in der Vergangenheit erhielt das umfangreiche Werk des 56-jährigen Chinesen seine stärksten Impulse aus Shen Jianghongs Traditionsbewusstsein und seiner künstlerischen Verarbeitung biografischer Erfahrungen. In seinem neuen Buch findet Chen Jianghong in der Welt der Mythologie eine Antwort auf die Prüfungen der Realität. Der Kaiser ist so erzürnt über das Verhalten seiner Tochter, dass er sie von seinen Drachenreitern entführen lässt. Das Buch zeigt diesen gewalttätigen Einbruch in die Welt der kleinen Familie wie eine Flutwelle. Man glaubt, den Lärm und die Schreie unmittelbar hören zu können. Die Zeit vergeht, der Sohn wird älter. Irgendwann taucht die Frage auf, warum haben alle Kinder eine Mutter, nur ich nicht? So begibt er sich auf die Suche nach seiner Mutter. Und eine Heldengeschichte nach klassischem Muster setzt ein, in deren Verlauf der Sohn nicht allein ein Bergmassiv, sondern auch Angst und Einsamkeit zu überwinden hat. Wer so tapfer mit den eigenen Dämonen kämpft, muss von den Göttern erhört werden. Ein Kranich geleitet den Jungen in den Himmelspalast zu seiner Mutter. Das Glück der beiden währt jedoch nicht lange. Erneut zürnt der Kaiser, aber diesmal findet sich ein Kompromiss. Einmal im Jahr darf die Mutter auf die Erde, um den Sohn zu besuchen. Und zu diesem Anlass backt man runde Mondküchlein. Bekanntlich verheißt uns Menschen alles runde Tröstung. Den Chinesen geht es da nicht anders als den Europäern. Chen Jianghong haben die Verwüstungen der Kulturrevolution geprägt. Und er sieht auch in der politischen Nachfolge, dem heutigen Regime in Beijing, die Tradition nicht hinreichend geschützt. Deshalb betrachtet er selbst sich als Botschafter der chinesischen Kultur und liefert uns mit jedem seiner Bücher einen weiteren Aspekt. Nach der Malerei und der Oper erzählt er nun vom Herbstfest. Für die Zusammenkunft der Familien werden kleine Kuchen mit Zucker, Mehl und Gewürzen zubereitet, aus deren Aromen die Erinnerung an die Mutter und damit auch an die eigene Kindheit aufsteigt. Nicht allein Marcel Proust wusste um die zauberhafte Wirkung, mit der unser Gaumen verloren geglaubte Gefühle aktiviert. Auch wenn »Sohn des Himmels« nicht das bedeutendste Buch des Chinesen ist, enthält es doch all jene Merkmale, die die Brillanz dieses Illustrators ausmachen. So wie Chen Jianghong mit dem Motiv von Geschmack und Erinnerung spielt, findet sich in seiner von der chinesischen Malerei beeinflussten Bildauffassung auch stets eine Korrespondenz zwischen Nähe und Ferne. Das Detail und mit ihm das individuelle Schicksal unterhält eine Beziehung zum großen Ganzen der Landschaft. Meisterhaft beherrscht er die Dramaturgie der Verkürzung. Mitunter benötigt Chen Jianghong für seine Form des Erzählens gar keinen Text. Man sieht, wie die Sehnsucht im Kind wächst und es von ihr in die Ferne gezogen wird, oder wie sich im Kaiser der brodelnde Zorn auf die selbstbewusste Tochter bildet. Zwei Bilder auf einer Doppelseite, mehr braucht Chen Jianghong dafür nicht. Die Farben spielen in den Kompositionen der wildromantischen Landschaften eine wichtige Rolle. Dort, wo die Neugierde entsteht, das Glück und der Friede überwiegen Rot und Weiß, wird die Atmosphäre dunkler und nachdenklich, wechselt die Palette zu Grün- und Blautönen. So heizt der Chinese Emotionen an oder kühlt sie ab. Chen Jianghong arbeitet mit Aquarell und Tusche auf Reispapier. Wenn man sieht, wie der Schwung des erfahrenen Kalligraphen den Bildreigen durchzieht, versteht man, dass die Malerei eine Spur der physischen Bewegung ist, die im Bilderbuch eingefroren vor uns liegt. So geben die mächtigen Pinselstriche eine Vorstellung von der Größe der Berge, die der Sohn zu bezwingen hat. Wie im Kino zieht einen der Sog der Geschichte von einer Doppelseite zur nächsten, um vorne gleich wieder zu beginnen. Das Lesen wird zu einer Bewegung, die uns ins ferne China geleitet, indem wir Menschen begegnen, deren Gefühle uns dann doch nicht so fremd sind.
Thomas Linden über Sohn des Himmels von Chen Jianghong. Tobias Scheffel hat das Buch aus dem Französischen übersetzt. Der Moritz Verlag empfiehlt es ab circa 5 Jahren. Als 1989 das Bilderbuch »Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat« erschien, da war das ein Tabubruch. Denn das Buch von Werner Holzwart und Wolf Erlbruch sprach über das Ausscheiden von Kot, wie es im entsprechenden Wikipedia-Eintrag heißt. Es schwelgt eigentlich geradezu darin, das Verbotene wird nicht sanktioniert, sondern zelebriert. Der Rachefeldzug des Maulwurfs, der ein Welterfolg wurde, verursachte damals ganz sicher bei den erwachsenen Betrachtern ein Unwohlsein. Heute sind Pipi und Kaka im Bilderbuch längst an der Tagesordnung, spätestens die Olchis haben den Ekelfaktor salonfähig gemacht. Gibt es heute überhaupt noch Tabus im Bilderbuch? Das wollte die Stiftung Illustration wissen und hat ihren 12. Workshop im Troisdorfer Bilderbuchmuseum dieser Frage gewidmet. Christine Knödler hat sich umgehört.
Auf den ersten Blick scheint die Sache klar. Tabus im Bilderbuch gibt es heute so gut wie nicht mehr. Sterben und Tod, Krieg, Flucht, Gewalt kommen genauso vor wie unterschiedliche Liebeskonzepte, sexuelle Orientierungen, Familienkonstellationen in allen Farben oder Genderfragen, mal mehr, mal weniger rosa-rot-hellblau. Vormalige Tabus, wie die bei Kindern so beliebte Kakophonie, gehören heute zum guten Ton. Aber nicht mal der kleine Maulwurf hätte sich vermutlich träumen lassen, dass einmal Pimmel doppelseitig in Reih und Glied stehen und im Zuge der ausgleichenden Gerechtigkeit auch weibliche Geschlechtsteile explizit gezeigt werden. Ist aber so. Haben Tabus in unserer säkularen Gesellschaft also ausgedient? Jörg Bernardi, Autor und Philosoph, sagt:
Irgendwo ist er inflationär, der Tabubegriff. Er wird so oft verwendet. Andererseits ist er aber auch aus der Mode gekommen. So von einem richtigen Tabu, daran glauben wir gar nicht mehr. In der ursprünglichen Bedeutung ist das Tabu an eine Bedingungslosigkeit gebunden. Das heißt, es gibt bedingungslos Gutes und bedingungslos Schlechtes. Und das Heilige gilt es zu schützen. Und dafür waren eigentlich ursprünglich Tabus da. Bei uns bedeutet Tabu auch immer, das kann man auch brechen.
Es ist alles erlaubt, bis auf das, was verboten ist, denn es gibt sie, die Einschränkungen, die Vorsichtsmaßnahmen, die Anpassungen. Gerade Illustratorinnen und Autorinnen können ein Lied davon singen. Die Tabudichte ist größer geworden. Weil der Markt es so will, weil die Leserinnen es so wollen, in dem Fall die Erwachsenen. Eine, die sich mit Toleranz und Schmerzgrenzen auskennt, ist Eleonore Gregori. Sie leitet die Pixi-Redaktion im Carlsen Verlag und ist verantwortlich für jene Minibücher, die für viele Kinder der Einstieg ins Bilderbuch sind. Eltern vertrauen der Marke. Gibt es da Tabus?
Selbstverständlich. Gesellschaftliche Tabus, gesellschaftlich tabuisierte Themen kommen bei Pixi erstmal gar nicht vor. Die Tabus, die mich beschäftigen in der Programmarbeit, sind aber andere. Nämlich, können Inhalte in Text und vor allen Dingen in den Bildern Kinder erschrecken, Kinder nachdrücklich dermaßen beeindrucken, dass ihnen Angstbilder bleiben?
Pirat Billy Schwarzbart von Rüdiger Paulsen, illustriert von Vitali Konstantinow, darf zwar mit dem Säbel rasseln und mit der Armprothese winken, aber Blut fließt keins. Piraten können auch nett sein, so richtig gefährlich wird es nicht.
Eine ganz andere Kategorie von Tabus. Gefährden wir Kinder mit dem, was wir ihnen zeigen? Wir wissen um den Vorbildcharakter der Bilder, um den Nachahmungseffekt. Und wenn Geschichten dazu einladen, etwa wenn sie im Alltagszusammenhang spielen und da Dinge gezeigt werden, die Kinder nachmachen können und sie dann gefährden, dann wäre das ein Tabu.
Die Angst der Erwachsenen vor der Angst der Kinder ist eine der größten Ängste im Bilderbuch. Auch die Angst vor Gefahr treibt Eltern um, macht Verlage vorsichtig und bremst in der Folge Autorinnen und Zeichnerinnen. Die Illustratorin Anke Kuhl hält dagegen. Ihre Bilderbücher Lola rast und andere schreckliche Geschichten oder Alle Kinder das ABC der Schadenfreude feiern das böse Kind. Sachbücher wie Klär mich auf, Klär mich weiter auf und Das Liebesleben der Tiere nehmen es mit Tabus auf. Sie sagt:
Zu meinen, die Kindheit sei ein Zeitraum, der frei von Schatten und dunklen Seiten und schlechten Gefühlen sein muss, das liegt mir total fern. Also das ist für mich auch nichts Positives, ja. Also ich finde das so wichtig im menschlichen Leben, dass man in der Lage ist, sein volles Gefühlsspektrum zu leben und damit umzugehen. Und das ist was ich Kindern mitgeben möchte, ja. Und nicht, dass sie das Gefühl haben, Angst ist tabu und es gibt Dinge, mit denen darf ich mich gar nicht auseinandersetzen, weil das geht ja nicht im Leben. Man kann den Sachen nicht aus dem Weg gehen.
Schutzbedürfnis trifft auf Autonomieideal. Der Schonraum widerspricht dem Freiraum der Fantasie und der Emotionen. Kontrolle und Unvorhersehbares schließen einander aus. Dabei ist der Schutz durch Tabus nur eine Seite der aktuellen Debatte. Die andere ergibt sich aus dem wachsenden Anspruch auf Sensibilisierung. Das berühmte Bild der drei Affen, die sich Mund, Ohren, Augen zuhalten, ist die kürzeste Definition von Tabu. Nichts sagen, nichts hören, nichts sehen. Sie reicht nicht mehr aus. Aus dem Verbot zu zeigen ist das Gebot zu zeigen geworden. Und womöglich führt genau das zu den Tabus unserer Zeit. Denn die Gesellschaft ist vielschichtiger geworden. Verschiedene Gruppen treten selbstbewusst auf hinsichtlich der jeweils eigenen Erwartungen an Bilderbücher und deren Rezeption. Sie fordern wahlweise mehr Diversität, Integration, Inklusion, Gender und andere Gerechtigkeiten. So haben der Inklusionsaktivist Raoul Krauthausen und die Journalistin Suse Bauer zusammen mit anderen Aktivistinnen 2018 das Kimi-Siegel für Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern ins Leben gerufen. Das Ziel: zu sensibilisieren, aufzuklären, Empathie zu erzeugen und in den Dialog zu führen. Autor Jörg Bernardi stellt fest:
Man kann es vielleicht sogar ein neues Tabu nennen. Plötzlich ist die Forderung da: Hey, es gibt eine gleichberechtigte Welt, in der wir leben wollen. Es gibt soziale Wirklichkeiten, die wir diskriminieren und ausschließen. Bitte passe deinen künstlerischen Entwurf auch ein wenig an. Das wird dann manchmal so interpretiert, als dürfe man mittlerweile bestimmte Dinge nicht mehr tun oder als müsse man einen Kriterienkatalog erfüllen.
Zumindest ist die Liste der Vielfaltskriterien lang, anhand derer Neuerscheinungen für das Kimi-Siegel auf den Prüfstand gestellt werden. People of Color, Menschen mit Behinderungen, mit Trauma, Flucht oder Armutserfahrung sollen im Bilderbuch nicht länger Randgruppen bleiben. Verschiedene Kulturen, Herkunft, Geschlecht und Geschlechterrollen, Umweltbewusstsein, Konsumverhalten, Wertevielfalt, Sprachvielfalt sind nur einige der weiteren Kriterien. Das Kimi-Siegel will Gesellschaft verändern, es hat aber auch das Zeug zu neuer Bevormundung. Denn die Tabus der Gegenwart resultieren aus den Weltbildern, die transportiert werden sollen. Sie ergeben sich aus den Bildern von Normalität, die Kindern mitgegeben oder die genau vermieden werden sollen. Läuft es noch unter Aufklärung oder ist es schon Manipulation? Wo endet die Utopie, wo beginnt die Propaganda? Sticht politische Korrektheit Kunst? Was zählt mehr, Qualität oder Anliegen? Kehrt die Pädagogik ins Bilderbuch zurück? Es ist eine alte Debatte, die da neu befeuert wird. Sie stellt die Frage nach dem eigenen Selbstverständnis. Hilft ein Forderungskatalog weiter? Franz Lettner, Chefredakteur von Tausend und ein Buch, das Magazin für Kinder- und Jugendliteratur, beantwortet die Frage so.
In Bezug auf Literatur ist das natürlich schwierig, weil alles, was Regeln sind, was man einbringen will, was normativ ist, in Bezug auf Literatur, nimmt der Literatur natürlich etwas weg, den Freiraum, den sie hat. Und das, was Literatur ja zentral auszeichnet, ist, eine Geschichte zu erzählen, mit bestimmten Figuren, mit einer Psychologie, mit einer Dramaturgie, in einem bestimmten Medium für ein bestimmtes Publikum. Das sind für mich zumindest die Rahmenbedingungen, in denen Literatur stattfindet. Und alles andere ist jedenfalls zweitrangig. Für mich ist es zweitrangig.
Noch druckfrisch ist Alle behindert, 25 spannende und bekannte Beeinträchtigungen in Wort und Bild von Horst Klein und Monika Osberghaus. Der Untertitel des Sachbilderbuchs für Kinder ab 5 Jahren hieß ursprünglich 25 bekannte und beliebte Beeinträchtigungen, kurz und knapp erklärt. Das war wohl doch zu forsch. Verletzt werden soll niemand. Mutig und an der Zeit ist das Buch auch so. Das Tabu, das kann man doch so nicht machen, wird schon auf dem Cover gebrochen, wenn ein Kind ruft: Ey, bist du behindert? Wir schon. Und ein anderes: Glotz nicht so, schau rein. Im Buch sorgen Kategorien wie: Wo kommt es her? Geht es wieder weg? Vorteil: für unverblümte Annäherung. Anna hat das Down-Syndrom, Max ist Spastiker, das sind die bekannten Beeinträchtigungen. Die spannenden sind die, die sonst in diesem Kontext nicht vorkommen. Mitläufer zum Beispiel oder Tussi. Auf der letzten Seite können Kinder einen Steckbrief ausfüllen. Welche Behinderung hast du denn? Raus mit der Sprache. Horst Klein und Monika Osberghaus fordern und fördern also eine involvierte Auseinandersetzung. Die neue Formel: in der Präsentation unerschrocken respektlos, in der Haltung respektvoll, in der Umsetzung anspruchsvoll. Und vielleicht ist das ja ein neuer Weg im Umgang mit Tabu und Tabubruch im Bilderbuch. Denn das brauchen Kunst und Kinder. Frischen Wind. Immer.
Die Meinung von Christine Knödler. Sie hat sich Gedanken gemacht über Tabus im Bilderbuch. Die Liste der erwähnten Titel finden Sie auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Und das war's von uns. Jetzt folgt gleich Computer und Kommunikation. Einen schönen Abend wünscht Dina Netz.